Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Kontext, heute zum Thema wissenschaftliche Integrität. Am Mikrofon Maya Brandli. Wissenschaftliche Forschungsprojekte landen selten auf den Titelseiten der Tagespresse und wenn doch, dann meistens, weil ein medienwirksamer Wissenschaftsbetrug aufgedeckt worden ist. Allerdings sind solche spektakulären Fälle selten. Was nun aber nicht heißt, dass in den Unis und Forschungsinstitutionen nicht öfters geschummelt wird. Wie oft, konnte man bisher nur vermuten, denn wissenschaftlich wirklich relevante Statistiken über wissenschaftliches Fehlverhalten gab es bisher keine. Trotzdem verfassen in letzter Zeit immer mehr Universitäten und Akademien Grundsätze und Richtlinien für wissenschaftlich integres Verhalten. Zu Recht, wie eine heute in Nature erschienene Studie zeigt. In den USA wurden rund 2000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen von 600 Forschungsinstitutionen befragt, ob und wie sie schon einmal mit wissenschaftlichem Fehlverhalten konfrontiert worden sind. 9% von ihnen gaben an, dass sie schon einmal einen Betrug oder ein Fehlverhalten beobachtet zu haben glauben. Was bisher nur vermutet werden konnte, wird in dieser Studie nun bestätigt. Die Dunkelziffer von wissenschaftlichem Fehlverhalten ist groß. Eine der Universitäten, die Gegensteuer zu geben versucht, ist die Universität Bern. Sie hat nicht nur Richtlinien erlassen, sondern darüber hinaus auch einen Integritätsbeauftragten ernannt, der in strittigen Fällen zu klären hat, was nun wünschenswertes und weniger wünschenswertes Verhalten ist. Seit rund einem Jahr ist Hans-Ulrich Güdel nun in diesem Amt.
Dieser Job beschäftigt mich vielleicht Größenordnung einen halben Tag pro Woche über das Jahr gemittelt, also nicht ein Riesenjob. Daneben bin ich immer noch forschungsmäßig tätig an verschiedenen Projekten beteiligt.
Warum ist Hans-Ulrich Güdel, Chemieprofessor noch bis vor 2 Jahren in Bern, warum ist er in dieses Amt berufen worden? Weil er aufgefallen ist durch spezielle Integrität? Er lacht und winkt ab.
Da wollten Sie wahrscheinlich jemanden, der mit Forschung viel Erfahrung hatte. Ich habe sehr, sehr viel Forschung gemacht, einen großen Teil meiner Arbeitszeit der Forschung gewidmet. Ich war auch im Nationalfonds, im Forschungsrat längere Zeit und in der Forschungskommission und in vielen Gremien. Und was mich selber fasziniert hat, war eigentlich auch die Breite des Spektrums, wenn man die ganze Uni anschaut. Ich habe da in der Forschungskommission interessante Erfahrungen gemacht. Da haben wir Stipendien zugesprochen für Doktorandinnen, Doktoranden, die ins Ausland wollten oder Postdoktorandinnen. Und da kamen eben Kandidatinnen aus allen Fachbereichen und das war für mich sehr, sehr instruktiv und interessant zu sehen, wie heterogen die Forschungsszene ist an unserer Uni. Ich hatte immer fasziniert, ein bisschen so über die eigenen Grenzen hinauszuschauen, weil innerhalb unseres kleinen Gärtchens, da fühlen wir uns noch schnell zu Hause und haben das Gefühl, da sind wir gut und da gehören wir zu den Besten. Und dann sieht man, dass plötzlich da jenseits der Grenze sehr interessante Pflanzen wachsen.
Aber vielleicht, meint er verschmitzt, sollten wir jetzt über Integrität reden, über diesen Sammelbegriff für Tugenden wie Redlichkeit, Wahrhaftigkeit, Offenheit, Verlässlichkeit.
Eigentlich Tugenden, die man auch im Alltag braucht, wenn eine Gesellschaft funktionieren sollte. Und in der Wissenschaft glaubt man jetzt, die seien besonders wichtig, weil sie eine Bedingung sind, damit überhaupt Wissenschaft gemacht werden kann. Und ich denke, diese Tugenden, die waren immer wichtig, sind aber in letzter Zeit zum Thema geworden, vielleicht weil alles ein bisschen mehr formalisiert wird heutzutage und vielleicht auch, weil das Internet gewisse Verstöße gegen diese Tugenden erleichtert hat oder auch das Aufspüren von solchen Missbräuchen erleichtert hat, beides.
Einer der spektakulärsten wissenschaftlichen Betrugsfälle der letzten Zeit war der Fall Jan-Henrik Schön. Ein junger, brillanter deutscher Physiker, der bereits mit 31 Jahren als potenzieller Nobelpreisträger und als Leiter des Max-Planck-Instituts gehandelt wurde. Ein fleißiger Forscher. Zwischen 1998 und 2001 publizierte er im Durchschnitt alle 8 Tage einen Fachartikel. 17 davon in hochangesehenen Zeitschriften wie Nature und Science. Er kündigte sensationelle Resultate an im Bereich der Hochtemperatur-Supraleitung und die Fachwelt war fasziniert.
Das hätte unglaubliche technologische Konsequenzen gehabt, weil man dann sich vorstellen könnte, dass man den elektrischen Strom auf diese Art mit praktisch ohne Widerstand leiten könnte. Es hätte aber auch grundlegend enorme Konsequenzen gehabt, weil man heute noch immer nicht weiß, wie der Mechanismus dieser Hochtemperatur-Supraleitung effektiv ist. Es waren damals alle überrascht, als diese neuen Resultate kamen, also die Theoretiker auch, haben sich gesagt, was, diese neuen Materialien auch supraleitend und derart hoch und so.
Der Betrug flog auf, als ein Physiker entdeckte, dass Jan-Henrik Schön die gleichen Diagramme in verschiedenen Artikeln benutzte, für jeweils komplett verschiedene Experimente. Offensichtliche und krasse Widersprüche, die hätten auffallen sollen, wenn sie denn überhaupt jemand hätte zur Kenntnis nehmen wollen. Was offensichtlich nicht der Fall war. Sogar die renommierten Zeitschriften, erzählt Hans-Ulrich Güdel, haben da versagt.
Die haben normalerweise ein rigoroses Begutachtungssystem. Wenn Sie einen Artikel über neue Erkenntnisse einschicken, dann wird das nicht einfach publiziert, sondern es wird begutachtet von sogenannten Peers. Und das sind also Kollegen oder Konkurrenten auf dem gleichen Arbeitsgebiet. Und wenn in einem der Top-Journale nicht all diese Gutachter positiv sind, dann wird es nicht publiziert. Und ich weiß selber von Kollegen, die solche Papers von diesem jungen Mann erhielten. Sie haben die zur Ablehnung empfohlen und trotzdem wurden die publiziert. Das heißt, die Journale, die wollten selbst sicher sein, dass sie die Ersten waren, die das Zeugs publizieren. Es gab dann so eine Eigendynamik im System, wo die plötzlich die Grundsätze an Bedeutung verloren und dass der Hype die Überhand hatte.
Dem brillanten Wissenschaftler wurden, als sein Betrug aufgeflogen war, die akademischen Würden entzogen. Er war von einem Tag auf den anderen persona non grata. In der Wissenschaft war seine Karriere schlagartig beendet. Was er heute tut, weiß niemand genau. Ein besonders krasser Fall. Allerdings auch ein besonders seltener Fall. In der Regel sind die Verstöße gegen die wissenschaftliche Integrität weniger gravierend.
Ich sage Ihnen nicht, aus welchen Fachbereichen die kommen, aber sagen wir, die meisten Anfragen betreffen diesen Grenzbereich zwischen Arbeitskonflikt und Integrität oder Integritätsverletzung.
Oft sind das Fragen der Autorenschaft, beispielsweise unter welchem Namen wird ein Nationalfondsprojekt eingereicht. Ist es der Forschungsleiter, der seinen Namen unter das Gesuch setzt, oder sind es die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die eigentliche Forschungsarbeit machen? Das sind die Fälle, meint der Integritätsbeauftragte Güdel, die am meisten auf seinem Pult landen.
Wie Sie schon sehen, oder? Es geht da immer, bin ich im Grenzbereich zwischen Arbeitskonflikt und Integrität. Meistens ist der Tatbestand gar nicht gross zu untersuchen, weil er ist ziemlich klar. Aber es geht darum, wie soll ich mich verhalten? Ich kann häufig diesen Leuten, wenn ich sie so von Auge zu Auge sehen, kann ich Ihnen vielleicht einen väterlichen Rat geben, außerhalb meines eigentlichen Mandats als Integritätsbeauftragter.
Grenzfälle, die sich mit einem väterlichen Rat erledigen lassen, sind das eine. Das andere sind alltägliche Schummeleien, Abkupfern von Daten, Verschweigen von Quellen, Fälschen von Daten. Schummeleien, die aus verschiedenen Gründen betrieben werden, die für alle Beteiligten zu mehr oder weniger großen Belastungen werden können. Eine junge Biologin, die eine solche Schummelei entdeckte, selber aber nicht vor dem Mikrofon reden wollte, beschreibt einen solchen Fall.
Ich war Diplomandin im Fach Biologie und arbeitete mit einem Postdoc zusammen, also einem erfahrenen Wissenschaftler. Doch als ich meine ersten Ergebnisse auswertete, merkte ich, dass ich zu völlig anderen Resultaten kam als er. Ich dachte, der Fehler liege bei mir und bat den Postdoc, das Experiment parallel mit mir zu wiederholen. Er war einverstanden. Jeder von uns hat also das Experiment durchgeführt mit den gleichen Geräten, den gleichen Chemikalien und dem gleichen biologischen Material. Als wir am Ende unsere Resultate verglichen, war ich völlig baff. Sie waren, wie schon vorher, völlig unterschiedlich. Seine Resultate waren viel interessanter als meine. Meine zeigten eigentlich nur, dass die Versuchsanordnung nichts taugte. Ich habe den Postdoc also gebeten, mir sein Experiment zu zeigen. Doch er hatte sein Labor bereits aufgeräumt und alles weggeschmissen, was mit dem Experiment zu tun hatte. Das kam mir dann noch sehr seltsam vor. Und ich habe darauf den Abfallbehälter nach den Resten seines Experiments durchsucht. Ich hatte Glück. Es war alles noch da. Und es sah alles genauso aus wie bei meinem Experiment. Er hatte mich also angelogen.
Die junge Frau wollte es zuerst nicht glauben, doch dann konfrontierte sie ihren Postdoc und er gab sofort zu, die Resultate geändert zu haben.
Mit der Fälschung wollte er einen Fehler vertuschen, der ihm ganz am Anfang der Untersuchungsreihe unterlaufen war. Der Mut fehlte ihm, diesen Fehler einfach zuzugeben. Er war ein eher großspuriger Typ und hatte sich zuvor mit seinen tollen Resultaten ziemlich gebrüstet. Bei unserem Gespräch stand er jedoch kurz vor den Tränen und ich hielt ihn zwar nun für einen schlechten Wissenschaftler und auch für feige, aber jetzt hatte ich doch auch Mitleid mit ihm. Er hatte Angst um seine Stelle, die er als Ernährer seiner Familie dringend brauchte.
Trotzdem war ihr klar, dass sie den Vorfall melden musste. Doch genau davor hatte sie Angst, weil man ihr vielleicht nicht glauben würde und sie sich nach 2 Monaten dann eine neue Diplomstelle suchen müsste.
Zum anderen hatte ich auch Angst davor, dass man den Postdoc tatsächlich entlassen könnte. Obwohl ich nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten wollte, hätte ich das als allzu harte Strafe empfunden. Ich wandte mich schließlich an einen ehemaligen Professor von mir, der den Chef des Instituts gut kannte. Er hat mir zu meiner großen Erleichterung sofort geglaubt. Das Ganze wurde dann ohne großes Aufsehen geregelt. Ab sofort arbeitete ich mit einem anderen Betreuer zusammen.
Der Postdoc blieb noch einige Jahre am Institut. Was danach aus ihm geworden ist, weiß die junge Biologin nicht. Eine wissenschaftliche Karriere an einer Uni jedenfalls hat er nicht gemacht.
Ich glaube nicht, dass das Klima an jenem Institut irgendwie besonders schlecht war. Es war durchschnittlich und der Chef eigentlich besonders nett. Doch es herrschte der übliche Konkurrenzkampf unter den jungen Wissenschaftlern. Jeder wollte mit seinem Experiment die großen Lorbeeren einheimsen, an den nächsten Kongress gehen und die nächste Studie publizieren. Dass Integrität in der Forschung während des ganzen Studiums kein Thema war, fand ich im Nachhinein sehr seltsam. Vielleicht ist das heute anders. Mir hätte es sicher geholfen. So war ich einfach froh, heil aus der Sache herausgekommen zu sein. Die Wissenschaft hatte für mich jedoch auf einen Schlag viel von ihrem Glanz verloren.
Sicher, es war kein großer Fall von Wissenschaftsbetrug. Die falschen Resultate wurden nie veröffentlicht und das Experiment wurde auch nicht weiter verfolgt.
Doch ich konnte mir vorstellen, dass gerade solche kleinen Betrügereien in der Forschung häufig vorkommen. Der Druck auf die Forscher ist groß, gute Studien zu veröffentlichen. Und gute Studien sind eben nur solche mit positiven Resultaten. Negative Resultate hingegen kann man kaum in Fachzeitschriften veröffentlichen und man kriegt auch intern an einem Forschungsinstitut dafür kein Lob. Das ist falsch. Denn negative Resultate sind auch wichtig. Sie zeigen, welche Ideen Sackgassen sind. Doch der Wissenschaftsbetrieb ist auf Fortschritt ausgerichtet und die Wissenschaftler stehen unter einem großen Druck, etwas zu diesem Fortschritt beizutragen. Paradoxerweise ist das, was der einzelne Forscher dazu überhaupt beitragen kann, in vielen Fällen sehr wenig. Meistens geht es nur um kleine Puzzleteilchen. Vielleicht verführt gerade das auch zum Fälschen von Resultaten. Man denkt sich, ach, wer liest diese Studie schon? Sie ist ja nur ein kleines Teilchen in einem riesigen Ganzen. Also ist der Schaden auch nicht so groß, wenn ich da jetzt die Resultate etwas frisiere oder gar ganz erfinde.
Die Auswirkungen sind vielleicht tatsächlich nicht weltbewegend. Trotzdem ist solches Handeln unerwünscht. Und die 4 Schweizerischen Akademien der Wissenschaften haben neulich Richtlinien und Verhaltensregeln herausgegeben, was im Falle von Fehlverhalten zu tun sei, erklärt Emilio Bossi, Leiter der Arbeitsgruppe der Akademie in Schweiz, Professor für Kindermedizin und ehemaliger Dekan der Medizinischen Fakultät Bern.
Ich finde es eine sehr wichtige Aufgabe, die Jungen, und ich spreche von Studierenden und Studenten und so weiter, denen bewusst zu machen, dass es wissenschaftliches Fehlverhalten gibt, selbst wenn sie es noch gar nicht merken. weil es eine subtile Formen gibt, die dann zum großen Fehlverhalten führen, also zum richtigen Fehlverhalten. Die sollten das von Anfang an mitbekommen, finde ich. Und das ist eine Arbeit, die wir machen, die in diese Richtung geht. Und dann ist es eine, glaube ich, praktisch wichtige Arbeit, schon nur diese Verfahrensregeln. Wenn irgendwo der Verdacht aufkommt, dass wissenschaftliches Fehlverhalten vorliegt, dann was soll man tun? Das ist eine äußerst heikle Geschichte. Was soll die junge Assistentin machen, wenn sie das merkt, bei einer Kollegin zum Beispiel, nicht? Was soll sie machen? Wem soll sie das sagen? Das befürchtet, als ich Dekan war, ich wurde dann nicht konfrontiert in der Zeit mit solchen Problemen, dass sowas auf mich zukommt. Was macht man dann? Und hier haben wir ganz klare Verfahrensregeln, wie geht man vor? Was für ein Gremium schafft man? Schon vorher, bevor es passiert ist, nicht einfach der Sache nachspringen. Und ich glaube, es ist vor allem die Wichtigkeit der Aufgabe, wie ich sie sehe, die mir Freude macht.
Wichtig geworden sind solche Richtlinien, weil sich der Druck auf die wissenschaftlich Arbeitenden in verschiedener Hinsicht verstärkt hat und sich das Umfeld der Forschenden verändert hat.
Es gibt mehr administrative Aufgaben. Es kommt zu einem großen Zeitmangel. Am Anfang, als ich begonnen habe, haben wir die Resultate primär mal von Hand ausgerechnet. Dann kam der Rechner, nicht? Und jetzt ist ein Computer, rechnet alles. Also der Zeitmangel kommt davon her, dass man viel mehr Daten generieren kann in kürzer Zeit und meint, man müsse dann noch viel mehr Daten generieren. Also der Druck von der Zeit her ist anders. Man kann natürlich auch mehr leisten jetzt, das ist ja gut, das ist ein Fortschritt. Ja. Es gibt finanzielle Engpässe, auch in diesem sehr reichen Land wie die Schweiz. Es gibt diesbezüglich einen Konkurrenzdruck. Publish or perish, publiziere oder stirb. Das ist schon so.
Ob heute mehr oder weniger geschummelt wird als früher, kann man nicht sagen, weil es bisher keine Statistiken gab. Lediglich Vermutungen und Umfragen, die zwar ein Bild, aber keine hundertprozentige Sicherheit ergeben. Auch Emilio Bossi hat eine solche Umfrage gemacht. Interessanterweise decken sich seine Resultate beinahe mit denjenigen der soeben erschienenen amerikanischen Studie in der Zeitschrift Nature.
Also ich habe eine Umfrage gemacht bei den Dekanen der medizinischen Fakultäten der Schweiz. Da habe ich sie gefragt, wie oft wart ihr konfrontiert mit sowas? Waren knapp zweistellig, also ich weiß nicht, war es 10 oder 11. Aber die meisten waren, ja, Bagatell-Dinge, oder? Dann ohne Konsequenzen waren, weder für die wissenschaftliche Gemeinschaft noch für diese Person an sich. Aber nicht ganz saubere Dinge, die man einfach klarstellen musste. Und also, das ist das, was ich sagen kann.
Dinge, die man einfach klarstellen muss, beispielsweise. Steht der Name des Chefs auf einer Publikation oder auf einem Forschungsantrag, auch wenn er inhaltlich nichts dazu beigetragen hat? Darf eine Professorin die Forschungsarbeiten ihrer Assistenten unter ihrem Namen veröffentlichen? Was an einem Institut völlig selbstverständliche Tradition sein kann, ist an einem anderen Institut absolut undenkbar. Und deswegen sind die Richtlinien und Grundsätze der 4 Akademien bewusst offen gehalten, sodass sie für einen Theologen genauso praktikabel sind wie für eine Orthopädin. Was also ist wissenschaftliches Fehlverhalten? In den Richtlinien der Akademien Schweiz heißt es da ganz klar, wissenschaftliches Fehlverhalten besteht in der vorsätzlichen oder fahrlässigen Täuschung. Das wird dann unter Punkt 4 konkret ausgeführt.
Auch wenn es nicht einfach ist, unlautere wissenschaftliche Tätigkeiten genau zu umschreiben, besteht der grundlegende Tatbestand darin, dass durch vorsätzliches oder fahrlässiges Fehlverhalten die Gesellschaft und insbesondere die wissenschaftliche Gemeinschaft getäuscht und möglicherweise geschädigt werden. Dies kann im Rahmen von Forschungsprojekten bei deren Planung und Durchführung, in der Analyse und Auseinandersetzung mit Quellen und Ideen, bei der Vermittlung von Forschungsdaten, aber auch bei wissenschaftlichen Gutachten oder bei der Beurteilung von Forschungsgesuchen und Forschungsergebnissen geschehen.
Das wird dann weiter ausführlich präzisiert. Fehlverhalten kann ganz klar verschiedene Rechtsvorschriften verletzen, Patentschutz, Strafrecht, Zivilrecht zum Beispiel. Fehlverhalten kann aber auch heißen Behinderung von Forschungsarbeiten, Ausschluss von Daten ohne Deklaration, Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, wissenschaftliche Nichterwähnung von Projektmitarbeitenden, Verschweigen von Interessenskonflikten, vorsätzliche Fehlbeurteilungen oder Urteile, die nicht begründbar sind. Weniger ausführlich ist hingegen das Kapitel über die Sanktionen. Die richten sich nach dem Schweregrad und nach den Gepflogenheiten des jeweiligen Institutes, ist da zu lesen. Dazu Emilio Bossi, der als Leiter der Arbeitsgruppe diese Richtlinien und Grundsätze für die Akademie in Schweiz ausgearbeitet hat.
Sanktionen sind nicht das Ziel einer solchen Arbeit, wie wir sie gemacht haben, aber sie werden manchmal zwangsweise zum Endpunkt dieser Arbeit. Das Ziel ist die Prophylaxe und die Erleichterung von allen Seiten Gerechtigkeit zu erfahren. Sanktionen, es gibt ein neues Forschungsgesetz in der Schweiz, vor kurzem angenommen, und das gibt den Forschungsförderungsinstitutionen, das sind vorwiegend der Schweizerische Nationalfonds und die Akademien, gibt es die Möglichkeit, bei nachgewiesenem wissenschaftlichen Fehlverhalten gewisse Sanktionen zu ergreifen. Aber die gehen von Verwarnung über Verweis bis zu Entlassung. Es gibt dann natürlich Sanktionen, die sich auch ohne große Gesetze dann aufzwingen. Und zwar, dass man eben eine Publikation, die falsche Daten enthält, dass man klar deklariert, dass die falsch war in der Zeitschrift und dass die Person genannt wird, die das gemacht hat. Das ist eine gewaltige Sanktion im Rahmen der wissenschaftlichen Welt. Diese Person ist dann stark desavouiert und verliert wahnsinnig an Möglichkeiten, weiterzukommen und weiterzumachen. Das muss man sehen.
Kehren wir nochmals zurück zu Hans-Ulrich Güdel. Er hat zu Beginn dieser Sendung gesagt, dass das Internet Verstöße gegen die Integrität fördern kann, weil Daten, auch wissenschaftliche Daten, im Internet leicht zugänglich geworden sind. Kann es sein, dass durch die Demokratisierung des Wissens auch die Hemmschwelle sinkt, dieses Wissen ohne Rücksicht auf Urheberschaft zu nutzen? Dass Copy-Paste gar kein Schuldbewusstsein mehr auslöst, weil ja die Daten für alle zugänglich sind?
Das ist tatsächlich so. Oder Wikipedia, das ist ein wunderschönes Beispiel. Oder? Das ist Wissen, das allen gehört. Dort gibt es kein Gutachterverfahren im formalen Sinn, sondern alle Teilnehmer sind auch Begutachter. Und es ist durchaus meiner Meinung nach ein sehr interessantes Experiment, was dort abgeht. Weil die klassischen Gutachterverfahren, die haben auch ihre Nachteile. Sie verzögern das Ganze oder da sind eben auch Menschen am Werk, die vielleicht Missbrauch treiben könnten damit. Während man bei Wikipedia eben die Sache auf den Tisch legt, das ist alles offen. Es ist nichts Anonymes dabei, aber es ist informeller geworden, es ist demokratischer geworden und man hat vielleicht ein anderes Bewusstsein dem Wissen gegenüber hat man entwickelt damit.
Alles offen auf den Tisch bzw. ins Netz, als Schutz vor Diebstahl und als Versuch, die Qualität von wissenschaftlicher Arbeit optimal zu sichern. Dazu sind verschiedene elektronische Plattformen installiert worden, wo wissenschaftliche Publikationen im Internet zur Diskussion gestellt werden, bevor sie anschließend in Druck gehen. Open Peer Review nennen sich diese Versuche. Die Erfahrungen mit ihnen sind unterschiedlicher Natur, aber, findet Hans-Ulrich Güdel, es sind auf alle Fälle interessante Experimente. Was ihnen allerdings heute entgegensteht, sind die unterschiedlichen Traditionen, wie mit Forschungsergebnissen umgegangen wird. Das kann von Institut zu Institut sehr unterschiedlich sein.
Also in der Festkörperphysik zum Beispiel, da kann man ein Manuskript platzieren und tut das in der Regel, bevor es akzeptiert ist zur Publikation. Also gleichzeitig mit dem Einreichen an ein Journal setzt man es dort an die Öffentlichkeit. Das ist schon ein Schritt in diese Richtung. Chemiker, dort wo ich mehr zu Hause bin, die haben es bis jetzt nicht gemacht. Also da ist noch so eine Meinungsvielfalt.
Das Internet kann Transparenz herstellen. Das Internet kann Fehlverhalten provozieren, das Internet kann aber auch genutzt werden, um Plagiate zu entdecken. Es gibt verschiedene Suchmaschinen, die das wissenschaftliche Datenmaterial nach Plagiaten durchsuchen. Auch an der Universität Bern hat man überlegt, sich eine solche Software anzuschaffen. Aber, meint Hans-Ulrich Güdel, man hat darauf verzichtet, weil die Forschungsszene zu unterschiedlich ist und dafür gibt es noch kein Computerprogramm. Und abgesehen davon, es werden zwar jährlich von rund 1 Million Autoren, Autorinnen etwa 1,5 Millionen wissenschaftliche Publikationen verfasst. Auch wenn die alle im Internet wären, so gäbe es immer noch eine Vielzahl an wissenschaftlichen Daten, die es eben noch nicht sind.
Es gibt sehr viele attraktive Quellen zum Abschreiben. In der Stadtbibliothek gibt es noch viele alte Dissertationen und Habilitationen und die sind noch nicht auf dem Internet. Und ich denke, in vielen Fachbereichen an unserer Universität sind das wahrscheinlichere Quellen für Plagiate. Und deshalb plädiere ich dafür, dass eigentlich der Leiter eines Forschungsprojekts oder die Leiterin eines Forschungsprojekts verantwortlich ist für diese Dinge. Sie hat die Fachkompetenz, sie kennt auch die lokale Forschungsszene und das zu delegieren hinauf ans Institut, Fakultät oder am Schluss zum Delegierten, das bringt nichts, weil die Fachkompetenz immer abnimmt und das kann man nicht durch Software kompensieren.
Kehren wir zurück zur Frage, wie wissenschaftliche Integrität aussieht, respektive was dazu führen kann, dass sie eben verloren geht. Gibt es da beispielsweise bessere oder schlechtere Zusammenarbeitsmodelle? Ja, meint Hans-Ulrich Güdel, die gibt es schon, aber er wird sich aus Diskretionsgründen hüten, darüber hier zu sprechen. Greifen wir also auf seine persönlichen Erfahrungen zurück. Wie hielt er als Chef die Pflege der Integrität aufrecht? Immerhin hat er während seiner Zeit als Professor zahlreiche Forschungsteams betreut. War Integrität da überhaupt ein Thema? Ja, meinte er. Er habe viel Aufmerksamkeit auf eine offene Gesprächskultur gelegt und diese auch gepflegt.
Es ist klar, dass alle Mitglieder einer Forschungsgruppe nicht nur Kollegen sind, sondern auch Konkurrenten in einem gewissen Ausmaß. Von dieser Situation lebt die Wissenschaft, oder auch nicht nur innerhalb des Teams, aber auch mit dem Nachbarteam, das auf einem ähnlichen Gebiet forscht. Da habe ich auch ein kollegiales Verhältnis und ein Konkurrenzverhältnis. Man sagt sich Dinge und gewisse Dinge behält man für sich und das muss man abschätzen und man hält auch Information zurück, das ist ein Geben und ein Nehmen. Wichtig ist, dass wenn ich Information erhalte, dass ich weiß, okay, und ich habe mir sogar immer Notizen gemacht, dann hat mir der das und das gesagt, dass ich nicht vergesse oder plötzlich nicht mehr weiß, das habe ich von dem erhalten. Oder das ist ein Resultat, das er gefunden hat. Und ich denke, so sollte es auch innerhalb des Teams funktionieren und hat bei mir eigentlich immer funktioniert.
Eine Gesprächskultur, die ein beachtliches Maß an Zeit und Aufmerksamkeit verlangt.
Die Sozialkompetenz, die hat bei mir in meiner Forschungsgruppe einen sehr, sehr großen Stellenwert gehabt, dass die auch gefördert und entwickelt wird, nicht nur die Fachkompetenz.
Da wird nun der Druck immer größer. Konkurrenz und Wettbewerb nehmen zu, was von den Mitstreitern gute Ellbogen verlangt, um sich vorwärts zu boxen. Schließt das Sozialkompetenz nicht geradezu aus?
Ja, ich denke nicht, dass die sich ausschließen. Von den Leuten, die bei mir als Doktoranden oder Postdoc gearbeitet haben in meiner Zeit als Forschungsgruppenleiter, das sind vielleicht etwa 40, 50 Leute. Diejenigen, die, sagen wir, die steilsten Karrieren gemacht haben, wissenschaftlich, die haben auch zu denen gehört mit den besten Sozialkompetenzen. Das waren nicht Ellbogen-Einzelkämpfer.
Wissenschaftliche Integrität statt Ellbogenkämpfe. Hans-Ulrich Güdel, Integritätsbeauftragter der Uni Bern und Emilio Bossi, Leiter der Arbeitsgruppe Integrität der Akademien Schweiz. Sie hörten eine Sendung von Maya Brändli. Die Texte lasen Beatrice Born und Patrick Tschudi.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.